Domradio. Sonntagslicht.
Hela und Alaf, hier ist das Sonntagslicht am 8. Sonntag im Jahreskreis. Ich bin Olli Kelch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine ganz schön steile Karriere hat da ein Abt hingelegt. Der kann sich nämlich demnächst Hausherr nennen und zwar vom ältesten Kloster in Österreich, der Erzabtei Stift St. Peter in Salzburg. Ich rede von Jakob Auer, der ist nämlich bald der jüngste Abt. Der Neugewählte, der zeigte sich zuversichtlich. Für mich brachte dieser Tag eine große Überraschung, die mich tief bewegt hat, hat er nach der Wahl gesagt. Wissend um die lange Kontinuität will er versuchen, in einem guten Miteinander vertrauensvoll in den kommenden 12 Jahren mitzuwirken, so der 33-Jährige. Auer trat 2013 in das Kloster in der Salzburger Innenstadt ein. 2018 legte er das ewige Gelübde ab und 2022 wurde er zum Priester geweiht. Ja, und jetzt mit 33 Jahren darf er sich jüngster Abt im deutschsprachigen Raum nennen. Er kümmert sich demnächst um das älteste Kloster in Österreich. Das ist mal eine ganz schön steile Karriere. Wir gucken mal immer wieder drauf, wie weiter die Karriere geht. Und wir fragen auch sicherlich demnächst mal nach im Domradio, wie es ihm so geht. Das ist schon mal die erste gute Nachricht. Viele weitere Nachrichten jetzt in dieser Ausgabe vom Sonntagslicht. Turmbläser gibt es zum Beispiel auch in Köln. Das ganze Ensemble ist aber dann nicht fest an der Kirche gebunden. Das sieht in der Hansestadt Hamburg anders aus. An der evangelischen Hauptkirche St. Michaelis am Hafen in der Nähe des portugiesischen Viertels, da hat sich diese Tradition seit mittlerweile 300 Jahren gehalten. Ja, und nun ist der Moment gekommen, wo zum allerersten Mal eine Frau mit auf dem Turm steht und das Turmblasen vollrichtet. Nele Focken heißt sie. 22 Jahre alt ist sie. Und freut sich, in Hamburg tätig werden zu können.
Ich komme aus Ostfriesland, bin zum Studium nach Hamburg gezogen und freue mich, dass ich jetzt diese Hamburger Tradition hier weiterführen darf. Mir gefällt der Klang, mir gefällt die Vielseitigkeit des Instruments wahnsinnig gut und dass man das jetzt auf dem Michel spielen darf, gefällt mir natürlich umso besser.
Nun kann man sich die Frage stellen, wieso erst jetzt? Nein, es lag nicht daran, dass Frauen das nicht dürfen, sondern Frauen haben sich in den letzten 300 Jahren schlichtweg nicht beworben. Josef Töne ist ihr Kollege. Die beiden wechseln sich jetzt ab sofort ab. Und er hat Tipps für die Kollegin.
Ja, erstmal muss man natürlich musikalisch das Niveau mitbringen. Und dann geht es darum, dass man möglichst nicht so weit weg wohnt, weil man muss ja zweimal am Tag hier zum Michel kommen.
Ja, vom Turmblasen alleine kann man sicherlich nicht leben. Und deswegen hat Nele Focken auch noch einen richtigen Job.
Ich unterrichte in einer Hamburger Grundschule Musik und Trompete. Dann bin ich darüber hinaus noch in der staatlichen Jugendmusikschule beschäftigt als Trompetenlehrerin. Ja, und hier auf dem Michel.
Dann wollen wir auch noch mal reinhören. Zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen. Nele Focken bei ihrer Premiere. Die anglikanische Bischöfin von Washington, Marianne Edgar Butt, die kann sich vor Briefen und Social-Media-Kommentaren nicht retten. Ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich rede. Sie hatte tausende Dankesbriefe in den letzten Wochen erhalten, hunderttausende Kommentare auf Instagram und Facebook. Wofür? Was ist passiert? Sie ist genau die, die zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump eben diesen Menschen ins Gewissen geredet hat. Ja, und nun sagte sie in einem veröffentlichten Video auf Insta, ich bin überzeugt, dass ein Geist der Liebe und Güte durch uns alle in diesem Land fließt. Die Washingtoner Bischöfin hatte vor rund einem Monat bei der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump in der National Cathedral, ziemlich öffentlichkeitswirksam, kann man schon sagen, um Barmherzigkeit für Migranten und sexuelle Minderheiten gebeten. Neben Kritik vom Präsidenten und von konservativer Seite habe es aber jede Menge Zustimmung und Anerkennung gegeben. Eine Form der Unterstützung habe sie in Form von Briefen erhalten, die im Hintergrund des Videos auch zu sehen sind. Butt betonte, dass es nun an der Zeit sei, zusammenzustehen. Zugleich rief sie auch dazu auf, mutig zu sein. Lasst uns gemeinsam lernen, mutig zu sein. Lasst uns die Art von Gesellschaft schaffen, die wir verdienen und die wir weitergeben wollen, so die Bischöfin. Ja, und das ist wahrscheinlich das Beste, was die Amerikaner machen können. Viele wurden nämlich fristlos gekündigt von heute auf morgen. Daran hat unter anderem auch Elon Musk einen Anteil. Viele davon müssen ihre Wohnungen kündigen, ihre Häuser oder Eigentumswohnungen verkaufen, weil sie sonst finanziell nicht mehr über die Runden kommen. Die Hymne der Universal Pictures, interpretiert auf der Kirchenorgel von Konstanze Hochwartner. Das Interview mit ihr habe ich vor einigen Wochen geführt, findet ihr übrigens auch in einem unserer Podcasts. Warum habe ich das gerade gespielt? Ja, ganz einfach. An diesem Wochenende werden die Oscars verliehen und einer der großen Favoriten ist der Vatikan-Thriller Konklave. Der Film, der von Verrat und Intrigen bei der Wahl eines neuen Papstes handelt, erhielt nämlich im Laufe dieser Woche in Los Angeles den Hauptpreis der US-Schauspielergewerkschaft SAG. Im vorigen Jahr räumte das Historiendrama Oppenheimer 3 dieser Trophäen ab für Hauptdarsteller, Nebendarsteller und den Ensemblepreis für die gesamte Besetzung. Oppenheimer war dann auch der große Sieger bei den Oscars. Also kann man sagen, beste Chancen für Konklave und den in Deutschland geborenen Regisseur Edward Berger. Die Oscars, wer darauf gespannt ist, kann sich die live anschauen im Fernsehen auf ProSieben oder Disney Plus und zwar in der Nacht von Sonntag auf Rosenmontag. Und wir im Domradio haben natürlich auch ein Auge drauf. Wir drücken auf jeden Fall von hier die Daumen Richtung Hollywood. Ich gebe zu, mit Tätä, Tätä und Co. kann ich nicht wirklich viel anfangen. Das liegt vermutlich daran, dass ich im Ruhrgebiet geboren bin und dort lebe. Das sieht jetzt in Köln, Mainz, Düsseldorf und vielen anderen Gegenden anders aus. Bis Aschermittwoch gibt es noch eine ganze Menge für Jecken zu feiern. Nicht zu vergessen ist aber auch die angespannte Weltlage, wie der Krieg in der Ukraine, die gesundheitliche Situation von Papst Franziskus und die schwierigen politischen Zeiten. Da stellt sich schon für den einen oder anderen die Frage, kann man die Situationen mit Karneval vereinbaren und überhaupt feiern gehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Wir haben da mal unseren bergischen Jungen, domradio.de-Diakon Willibert Pauls, gefragt. Der sagt ganz klar ja.
Feiern und Humor und gesunde Religiosität haben eins gemeinsam. Sie trösten und sie heben uns nach oben, also dass wir über den Dingen stehen können, eine Perspektive einnehmen können, die sagt, letztlich wird alles gut. Im Christentum nennt man das die österliche Perspektive. In der Welt nennt man es die Perspektive des Lachens, des Humors und des Feierns.
Es ist also wichtig, dass wir uns auch trotz der weltpolitischen Situation das Feiern nicht nehmen lassen. Auch aus kirchlicher Sicht ergibt das Sinn, erklärt Willibert.
Ostern ohne Karfreitag hat keinen Sinn, denn wovon soll Ostern befreien? Und Karfreitag ohne Ostern wäre zynisch, grausam, schrecklich. Und deshalb gehört das, so paradox das klingt, immer zusammen. Das Leiden und die Sehnsucht und die Hoffnung, dass das Leiden niemals das letzte Wort hat. Und das drückt sich aus im befreiten Feiern.
Dann bleibt mir nur noch, euch eine jecke Karnevalszeit zu wünschen. Ja, und nach der Karnevalszeit ist vor der Fastenzeit, kann man so sagen. Das ist nämlich dann die Zeit ohne Alkohol, ohne Gummibärchen oder auf was auch immer ihr verzichten möchtet. Meine Kolleginnen Jasmin Lobert und Susanna Laux, die beschäftigen sich bei uns in der Redaktion seit Wochen mit der Fastenzeit und haben auch direkt einen Selbstversuch gestartet. Da werde ich gleich auch mal nachfragen. Was aus allem rausgekommen ist, das erzählt uns jetzt Susanna Laux. Hallo Susanna.
Hallo.
Ihr habt mal zusammengestellt, wie sich die Fastenzeit auf die Liturgie niederschlägt, aber auch, wie man im Mittelalter zur Fastenzeit gekocht habt. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, das ist sehr spannend. Also wir haben uns erstmal auch angeschaut, wie wurde denn früher überhaupt gefastet? Und da haben wir natürlich erstmal festgestellt, dass viel, viel mehr gefastet wurde, als wir das jetzt machen. Und ja, dadurch mussten natürlich die Leute auch auf Ideen kommen, diese Fastenzeit auch trotzdem irgendwie, sag ich mal, genussreich zu gestalten, dass man jetzt nicht nur irgendwie Brei isst. Damals waren ja auch die Regeln noch viel, viel strenger. Also natürlich kein Fleisch, ne? Keine Milch und keine Eier. Ja, und da haben wir dann so ein paar spannende Sachen herausgefunden und auch mit einer Hobbyköchin gesprochen, die immer Rezepte aus dem Mittelalter nachgekocht hat. Das war sehr, sehr interessant.
Und weil wir jetzt gerade vom Essen reden, ihr habt, und ich habe es ja gerade auch schon gesagt, ihr habt das Fasten auch selber mal an eurem eigenen Körper ausprobiert. Wie war das?
Ja, das war eine interessante Erfahrung. Also wir haben da das Hildegard von Bingen-Fasten gemacht. Es ist so, dass Hildegard von Bingen gar keine eigenen Fastenregeln quasi aufgestellt hat. Aber eine Schwester, Hildrud Gutjahr aus dem Kloster in Rüdesheim am Rhein, hat so einen Fastenkurs aus den Vorgaben von Hildegard von Bingen quasi entwickelt. Anhand der also Ernährungsempfehlungen, sage ich mal. Und das ist so ein nicht so ganz, sage ich mal, extremes Fasten wie das Buchinger Fasten, wo man ja wirklich den ganzen Tag einfach gar nichts isst und nur trinkt und vielleicht mal eine Brühe zwischendurch. Genau, wir haben das Hildegard von Bingen Fasten dann mal selber für einen Tag nur ausprobiert. Das ist so, die setzt sehr auf Dinkel. Das soll so ein bisschen den Säure-Basen-Haushalt regulieren. Das heißt, man startet morgens zum Beispiel auch mit Dinkelkaffee anstatt normalem Kaffee oder auch Fencheltee. Und mittags gibt es so eine leichte Suppe, das ist so eine Gemüsebrühe mit Dinkelgrieß. Und am Abend gibt es die dann auch nochmal. Und zwischendurch darf man immer so viel Fencheltee und Dinkelkaffee, wie man möchte, trinken. Genau, das macht man eigentlich eine ganze Woche lang, aber dafür, also da sollte man dann auch eigentlich gar nicht arbeiten, weil das viel zu anstrengend für den Körper ist. Und dadurch, dass wir das während der Arbeitszeit gemacht haben, haben wir gesagt, wir machen es mal nur einen Tag. Und das war aber schon herausfordernd genug. Man sagt ja auch oft, der erste Tag ist der schlimmste. Und für mich war das Schlimmste auch, keinen Kaffee zu trinken.
Oh ja, das glaube ich sofort.
Ja. Da kriege ich sofort Kopfschmerzen. Also das Herausforderndste an dem Tag. Also Hunger war nicht das Problem, aber der Kaffee. Ja.
War das dann so das Thema, was dich am meisten überrascht hat bei diesem Versuch? Oder gab es noch andere Themen, die dich sehr überrascht haben?
Also, dass ich Probleme habe, keinen Kaffee zu trinken, das wusste ich schon vorher. Das habe ich schon oft genug ausprobiert. Was ich aber besonders interessant fand, da kommen wir eigentlich wieder zurück zum Mittelalterfasten. Dadurch, dass die Leute keine Milch so konsumieren konnten, haben die super viel Mandelmilch getrunken. Und dass man denkt so, ah, das ist so eine neue Sache, die gibt es erst seit kurzem in Europa, aber früher war das ganz normal, Mandelmilch zu konsumieren, weil das auch viel günstiger und einfacher war. Und tatsächlich gab es auch Mandelbäume in Deutschland, ja.
Mandelmilch werde ich mal kaufen. Ich sehe die immer im Regal, aber ich nehme sie in der Regel nie mit. Jetzt habt ihr euch wochenlang Material zusammengesammelt, Impulse und Botschaften gefiltert und die nehmt ihr online in Social Media und auch bei uns im Radio dann ab nächster Woche mit, in der Woche in der Fastenzeit, wenn es losgeht. Was sind das für Impulse?
Ja, die sind ganz unterschiedlich. Also wir haben wirklich versucht, die Fastenzeit von verschiedenen Blickwinkeln so einfach mal zu betrachten. Zum Beispiel startet es auch damit erstmal zu schauen, was ändert sich denn eigentlich in der Liturgie, also so im Kirchraum. Wie finden wir so den Sinn der Fastenzeit denn auch da wieder? Im Priestergewand, sei es jetzt da oder auch irgendwie in den Texten. Um einfach auch nochmal zu schauen, was ist eigentlich der Ursprung der Fastenzeit? Wir haben dann aber auch mit zwei Fachärzten für Psychiatrie gesprochen, wie man denn überhaupt so Gewohnheiten vielleicht etablieren kann oder ablegen kann, was ja auch für viele ein Thema ist in der Fastenzeit. Und ja, dieses Selbstexperiment, was ich schon angesprochen habe, da wird es dann halt multimedial, werden wir da einfach zeigen, was so in der Fastenzeit vielleicht auch Themen sind, die die Leute beschäftigen könnten.
Also ich erinnere mich an meine letzte Fastenzeit im letzten Jahr. Ich habe versucht, nur einmal abends auf das Handy zu gucken. Das hat allein schon aus beruflichen Gründen nicht geklappt. Ich überlege mir was Neues, ihr wahrscheinlich auch. An Aschermittwoch müssten wir eine Entscheidung fällen. Die Fastenzeit beginnt. Jasmin Lobert und Susanne Laux haben jetzt schon ein bisschen vorgearbeitet. Und wer sich damit schon mal ein bisschen auseinandersetzen möchte, kann das tun. domradio.de und bei uns in den sozialen Medien. Und ich könnte mir gut vorstellen, hier im Sonntagslicht nehmen wir vielleicht auch den einen oder anderen Impuls von euch dann mal mit. Susanna, ich danke dir vielmals.
Gerne.
Die Inspiration.
Das Saterland ist eine Gemeinde im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen. Kirchenrechtlich gehört dieser Bereich zum Bistum Münster. Und dort spricht man im Saterland Saterfriesisch. Das ist die letzte noch verbliebene Variante der ostfriesischen Sprache. Ich habe mit Johanna Evers gesprochen. Sie ist 75, pensionierte Lehrerin und macht sich stark, dass die Sprache Saterfriesisch nicht ausstirbt. Das Interview läuft in der kommenden Woche bei uns im Programm im Domradio. Aber als kleinen Impuls, jetzt zum Ende vom Domradio Sonntagslicht, passt perfekt das Vaterunser. Aber auf Saterfriesisch. Ich wette, ihr werdet die Passagen trotzdem wiedererkennen.
Us vor in den Himmel, die Nome weide heiliget, lädt den Rieg bolde Kume, lädt den Wille geschio, so in den Himmel as ab ju eide. Da us dellig det Brot, det wie Brucke, und verreke us schelden, so as Wiese us schelt Judene verrot hebe. Und lede us nit in Verzeigene. Man rede us vor det Quode. Dann dienen is det Rieg und ju kräft und ju Herrlichkeit mit in alle Ewigkeit. Amen.
Ja, habe ich zu viel versprochen. Ihr konntet alle mitbeten. Das Vaterunser auf Saterfriesisch. Bistum Münster. Apropos Bistum Münster. Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, wird nächste Woche verabschiedet. Am 9. März, da gibt es einen großen Gottesdienst. Am 6. März wird er 75 und im nächsten Sonntagslicht gucken wir natürlich auf den Gottesdienst und seine Verabschiedung. Bis dahin wünsche ich euch eine gesegnete Woche und viel Spaß im Karneval. Tschüss!